Es war tiefschwarze Nacht. Der Kampf, der vor mir tobte, war kaum zu erkennen. Ich fiel neben Johnson auf die Knie. Er hatte die Augen geschlossen und sein Atem ging stoßweise, um ihn herum eine riesige Blutlache. Ich blickte mich hektisch um, meine Schulter brannte, doch ich hatte keine Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Immerhin war das Rudel mittlerweile eingetroffen und schirmte mich und Johnson ab, sodass wir nicht nochmal angegriffen wurden. Ich packte Johnsons Handgelenk. Sein Puls war schwach, viel zu schwach. Wo blieb nur meine Mutter? Egal, bis sie hier war, war es vielleicht zu spät, das wusste ich. Ich riss die Tasche auf und rupfte einen Druckverband heraus. Dann schnappte ich mir ein Skalpell, zog die Kappe ab und trennte den T-Shirt-Ärmel des Ratsvorsitzenden auf. Er war eh schon zerrissen und nur so konnte ich ihn anständig verbinden. Es machte mir Sorgen, wie tief die Wunde war. Vielleicht würde sie später noch genäht werden müssen. Aber jetzt und hier konnte ich sie nur säubern, den Druckverband anlegen und beten. Auch in der Schulter war Johnson erwischt worden. Mist, die Wunde lag ungünstig. Dort konnte ich keinen Verband anbringen, solange er bewusstlos war. Ich versuchte es mit einem großen Pflaster, doch das reichte nicht, es blutete zu stark. Also presste ich einfach blindlings irgendein verbandsartiges Zeug auf die Wunde, um Druck auszuüben. Das schien zu funktionieren. Glück im Unglück. Ich klebte das große Pflaster über den Verbandmull, damit er weiterhin darauf presste, während ich mich der nächsten Verletzung zuwand. Es war eine schlimme Bisswunde am anderen Oberarm. Anscheinend hatte ihn eins der Raubtiere, die ihn angegriffen hatten, daran über den Boden gezogen. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft das gewesen sein musste. Aber auch hier konnte ich nichts weiter tun, als den Biss zu reinigen, einen Druckverband anzulegen und zu hoffen, dass das ausreichte. Es machte mir Angst, wie viel Rot ich sah. Nicht, weil ich kein Blut sehen konnte, sondern weil der Ratsvorsitzende so viel davon verloren hat. Das konnte wirklich gefährlich werden. Ich legte die Finger um sein Handgelenk und war erleichtert, dass sich sein Puls nicht verändert hatte. Vielleicht war er sogar etwas kräftiger geworden. Ich machte weiter, als nächstes nahm ich mir den seltsam verdrehten Fuß des Ratsvorsitzenden vor. Der war ganz klar gebrochen, daran war kein Zweifel. Ich versuchte, ihn so gut es ging, wieder in die richtige Position zu bringen und zog einen Stützverband aus der Tasche. Ich wickelte den Fuß ein, immer dicker, damit der Bruch sich auch sicherlich nicht verschob. Doch plötzlich regte sich Johnson. Ich zuckte zusammen und ließ fast das Heftpflaster fallen, mit dem ich gerade das Verbandsende befestigen wollte. Der Ratsvorsitzende schlug langsam die Augen auf und blinzelte mich benommen an. »Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Mr. Johnson«, bat ich, um einen ruhigen, beschwichtigenden Ton bemüht. »Können Sie Tabletten schlucken? Ansonsten spritze ich Ihnen Schmerzmittel.« Er schüttelte den Kopf und stöhnte, was ich als Option 2 bitte, verstand. »Na super. Ich hasse Spritzen. Schon mal beim Gedanken daran, gleich jemanden stechen zu müssen, wurde mir flau im Magen.« Tolle Eigenschaft einer Sanitäterin, ich weiß. Aber hier ging es nicht um mich. Ich zog eine der Plastikverpackungen aus der Tasche, riss die auf und piekte die Nadel in das Döschen. Dann steckte ich die Kanüle daran, drehte das Ganze um und zog die Spritze auf. Warum tauchte nicht genau jetzt meine Mutter auf und übernahm? Johnson stöhnte erneut auf und das gab mir den Ansporn, den ich brauchte. Ich rammte ihm die Nadel in den Oberarm, drückte die Kanüle aus, so schnell es ging, damit er möglichst wenig davon spürte, und zog sie wieder aus der Haut. 5 Sekunden noch, halten Sie noch 5 Sekunden durch, dann ist es vorbei, versprach ich dem Ratsvorsitzenden, der daraufhin die Augen zusammenkniff. Doch nach den 5 Sekunden entspannten sich seine Gesichtszüge endlich etwas. Seine Atmung wurde ruhiger und er schien erleichtert zu sein, die Schmerzen waren vorbei. Auch ich ließ mir eine Sekunde Zeit, tief durchzuatmen und mich umzusehen. Da erst merkte ich, dass alle mich anstarrten. Die Wölfe standen in einem großen Kreis um mich und den Ratsvorsitzenden herum. Sie sahen ziemlich ratlos aus. Schließlich trat eine stolze, schwarze Wölfin hervor und verwandelte sich, wobei sie aber an den wichtigsten Stellen Fell behielt. Es war Mira, die Beta-Wölfin aus Mr. Blackhearts Rudel. »Ist das sehr schlimm?«, wollte sie wissen. Ich richtete mich auf. »Es wird jedenfalls dauern, bis er sich wieder erholt hat«, meinte ich mit fester Stimme. Sie sollte merken, dass ich wusste, wovon ich sprach. Mira schien auch etwas auf der Zunge zu liegen, doch sie zögerte. Schließlich setzte sie sich langsam in Bewegung auf Johnson zu, wobei sie mich unsicher ansah. Ich schickte ihr ein halbes Lächeln und setzte mich wieder neben ihn. Er lag noch immer am Boden. Mira kniete sich auf seiner anderen Seite nieder. »Mr. Johnson?«, fragte sie. Ihre Stimme zitterte. Wenn sie eins gut konnte, dann war es, sich Sorgen zu machen. Ich warf ihr einen ruhigen Blick zu, woraufhin sie tief durchatmete. Danke, murmelte Johnson uns zu. Ich nickte nur knapp. Natürlich, machen Sie sich keine Sorgen, ruhen Sie sich aus. Jetzt nickte er. Ich spürte, wie mir ein riesiger Stein vom Herzen fiel. Gut, dass ich auf dem Boden saß, denn ich bekam gerade nachträglich weiche Knie. So war es bei mir immer, im Nachhinein wurde ich nervös. Aber eigentlich war das gut so, denn in der Situation selbst hatte ich dadurch einen recht klaren Kopf. Plötzlich ertönte ein Knurren. Ich blickte hoch und sah, dass die Wolfswandler allesamt die Zähne gefletscht und das Fell gesträubt hatten. »Da kommt wer!« zischte einer von ihnen. Mira verwandelte sich, ich machte mich bereit, es ihr nachzutun. Doch dann sah ich, wie sich das Fell einer zierlichen, kleineren Wölfin wieder glätterte. »Das ist Miss Fieldman!« ertönte ihre Stimme in unseren Köpfen. Und tatsächlich, nur wenige Sekunden später trat meine Mutter aus dem Gebüsch, in der Hand ihre eigene große Arzttasche. Sie orientierte sich mit einem Blick und kam dann geradewegs auf mich zu. »Star, was ist hier passiert?« wollte sie wissen, als sie sich neben mir fallen ließ, Johnsons Handgelenk nahm und seinen Puls prüfte. Ich hatte mir nach der Verwandlung von einer Leopardin zum Menschen genau wie Mira vorhin die Klamotten gespart, indem ich einfach an einigen Stellen mein Fell behalten hatte. Also schickte ich ihr einen kurzen Informationsflash in den Kopf, das reichte, um das Gröbste zu erklären. »Okay, sieht ja ganz gut aus«, meinte sie, während sie meine Verbände begutachtete. »Ich habe auch Parks Bescheid gesagt, sie kommt jeden Moment.« Ich seufzte erleichtert. Jessie Parks, die Sicherheitsbeamtin des Rates, war meistens dafür zuständig, irgendwen im Auto herumzufahren und wichtige Transporte zu sichern. Sie würde gleich kommen und uns alle abholen, dann war Johnson in Sicherheit. Es dauerte keine 5 Minuten, bis die Wölfe das Motorengeräusch meldeten. Tatsächlich fuhr kurz darauf ein schwarzer Familienvan mit ausgeblendeten Scheinwerfern vor, am Steuer die breitgebaute Nashornwandlerin mit den raspelkurzen, blond gefärbten Haaren. Ein paar Wölfe verwandelten sich und trugen Johnson zum Auto, wo er sich auf die Rückbank legen konnte. Ich öffnete unterdessen den Kofferraum, wo sich einige Wolfswandler zur Tarnung in Hundeboxen quetschten, dann stieg ich mit meiner Mutter hinten ein. Kaum waren wir drinnen, wurden die Türen von den übrigen Wölfen zugezogen und Miss Parks gab Gas. Es war eine holprige Fahrt, dieses Auto war nicht fürs Gelände gemacht. Aber in einen Jeep hätten wir nicht alle reingepasst. Die restlichen Wölfe begleiteten uns noch in Tiergestalt, bis wir endlich die Straße erreichten. Dann blieben sie an der Straße stehen und sahen uns nach, bis wir aus der Sicht waren. Meine Mutter fragte mich unterdessen zum Kampf aus und ich erklärte ihr, was passiert war. Es waren ein Harpyr und ein Panther. Als ich kam, waren sie gerade dabei, Mr. Johnson zu attackieren. Er hat sich gegen die Harpyr gewehrt und ich habe mir den Panther vorgenommen. Aber dann kam noch ein Puma dazu und gegen die beiden gleichzeitig konnte ich nichts ausrichten. Der eine hat mich abgelenkt, während der andere sich um mich rumgeschlichen hat. Er hat Johnson zu Boden gestoßen und der wurde bewusstlos. Ich habe versucht, ihn zu schützen, aber sie kam von allen Seiten. Zum Glück konnte ich irgendwann dem Puma eine heftige Schulterwunde zufügen und dem Panther ein paar Mal gefährlich nah am Hals treffen. Sie haben sich etwas zurückgezogen, dann kam Mira mit dem Rudel und hat die Leute übernommen, sodass ich die Erstversorgung machen konnte. Versuchte ich, mich kurz zu halten. Meine Mutter sah mich an. Starlight, du willst mir doch niemals erzählen, dass du unverletzt davongekommen bist. Ich hielt mir noch immer die Schulter, die leichte Kruste beim Kofferraum öffnen wieder aufgeplatzt. Doch ich wusste, dass es nichts brachte, einer Berufssanitäterin und Ärztin entging sowas nicht. Doch sie seufzte nur, öffnete ihre Tasche und schubste meine Hand weg. Es geht doch wirklich nichts über eine ruhige Nacht. Und das war ja wirklich ein Nichts von einer ruhigen Nacht, witzelte ich, während ich der kleinen Gruppe voraus in die Notaufnahme lief. Meine Mutter und auch ein paar der Wölfe grinsten. Zum Glück kam Johnson sofort dran, als die Krankenschwester ihn sah. Meine Mutter ging zur Theke, um den Ärzten alle nötigen Informationen zu geben, natürlich frei erfunden. Wir setzten uns unterdessen auf die Stühle auf der anderen Seite des Raums, wo wir uns ungestört unterhalten konnten. »Starlight, du musst uns jedes Detail des Kampfes erklären«, kam direkt die Aufforderung von Miss Parks. Doch ehe ich antworten konnte, ging meine Mutter dazwischen. »Das hat höchste Bedeutung, Parks, aber ich brauche meine Tochter erst einmal für etwas anderes.« Sie winkte mir, sich etwas abseits neben sie zu setzen. Ich weiß, das heute war viel, aber, begann sie. Mir geht's gut, Mom. Ich komm bestens klar, protestierte ich. Sie nickte rasch. Natürlich tust du das. Und ich bin froh darüber. Deshalb muss ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Sie sah mich ernst an. Tim und sie sind schon informiert worden, als wir noch nicht einmal am Unfallort waren. Sie sind jetzt jeden Moment hier und es könnte sein, dass sie ein wenig Unterstützung brauchen. Und da du und sie euch sehr gut versteht, würde ich dich bitten, sie ein bisschen zu unterstützen. Bring ihr so schonend wie möglich bei, was passiert ist. Lass die blutigen Details weg und mach ihr klar, dass es nicht so schlimm ist, wie es scheint, bat meine Mutter mich. Dann sah sie mich fragend an. Ich seufzte und nickte. Klar, schaffe ich. Aber du bist ja notfalls auch in der Nähe? Natürlich. Außerdem sind wir im Krankenhaus. Hier wird nicht viel schief gehen, meinte meine Mutter. Doch sie irrte sich. Das wurde mir klar, als die Türen sich aufschoben und ein blasses Mädchen mit zerzausten roten Haaren hereinwankte. Ich sah ihren wilden Blick, der durch den Raum flog und an ihr hängen blieb. Mit zwei Schritten war ich bei Sisi und umarmte sie. Einerseits, weil sie den emotionalen Beistand definitiv gebrauchen konnte, andererseits, weil ich Angst hatte, sie könnte sonst umkippen. Tim hinter ihr sah etwas gefasster aus, war aber trotzdem weiß wie eine Wand. Ich spürte Sisis Herz rasen, ihr Atem ging schnell. »Keine Sorge«, murmelte ich ihr zu, »bald ist alles wieder normal.« Sanft zog ich sie zu der Sitzgruppe, wo sie sich zitternd auf einen Stuhl niederließ. »Er wurde angegriffen. Von wem? Warum? Wie schlimm ist das?« stammelte sie. Ihre Stimme wurde immer leiser, bis es nur noch ein Flüstern war. Ich übersprang die ersten beiden Fragen, da ich wusste, dass sie sowieso nur die Antwort auf die letzte wirklich haben wollte. »Es ist wirklich nicht schlimm. Alles kommt wieder in Ordnung. Bald ist es, als wäre nichts passiert«, log ich. Es war schlimm. Es würde irgendwann wieder in Ordnung kommen. Aber es würde nicht wieder werden wie vorher. Noch hatte niemand ein Wort dazu gesagt, aber ich wusste, dass der Rat dem Ganzen nachgehen würde. Ein Angriff auf den Ratsvorsitzenden, das war unverzeihlich. Eine Kriegserklärung. Das würde Krisensitzungen geben, Selbstverteidigungstraining, vielleicht sogar Kämpfe. Sie wusste, dass ich dich die Wahrheit sagte. »Es wird nicht wieder in Ordnung kommen«, stellte sie mit schriller Stimme fest. Meine Mutter blickte wachsam auf und sah mich fragend an. Ich schickte einen Alles-okay-Blick zurück, dann wandte ich mich an meine beste Freundin. »Hey, mit deinem Vater wird alles in Ordnung kommen. Und das ist das Einzige, was jetzt zählt. Über alles andere können wir uns Gedanken machen, wenn sein Zustand wieder stabil ist und sicher steht, dass er ohne bleibende Schäden davonkommt.« »Es ist nicht sicher, ob er ohne bleibende Schäden davonkommt!« schrillte Sisis Stimme durch die Halle. Mist, keine gute Wortwahl. Überhaupt nicht gut. Ich sah, wie sich die Augen meiner Freundin mit Angst füllten. Ihre Brust sich hob und senkte, immer schneller, immer rasender. Sie zitterte, ich hielt sie fest, doch es war nicht genug. Ich wusste, dass ich nichts mehr tun konnte, um meine Worte zurückzuholen. Also sprang ich auf, kniete mich vor sie und nahm ihre Hände in meine. »Sisi, schau mich an«, befahl ich eindringlich. »Deinem Vater geht es gut. Er wird überleben.« Sie zitterte noch immer heftig, doch die Anspannung ließ nach. Schließlich sank sie in sich zusammen und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Zitternd und schluchzend ließ sie sich erneut von mir umarmen. »Alles wird gut. Atme«, flüsterte ich ihr zu. Nach einer Minute hatte sie sich endlich wieder etwas beruhigt und sah mich verzweifelt an. »Star, mein Dad, es war doch nicht schlimm für ihn«, brachte sie hervor. »Beruhig dich, es ist vorbei. Ihm geht es gut und er hat jetzt sicherlich keine Schmerzen«, versprach ich ihr. »Hatte er aber«, flüsterte sie, »oder? Er hatte Schmerzen.« Ich sah das Flehen in ihren Augen. Sie bat mich wortlos, ihr zu widersprechen, ihr zu erklären, dass sie falsch lag. Doch das tat sie nicht. »Aber die sind jetzt vorbei. Es geht ihm wieder gut«, versicherte ich mit fester Stimme. »Aber er hat große Schmerzen gehabt und leiden müssen«, flüsterte sie mit erstickter Stimme. Ihr Puls raste, sie begann wieder zu zittern, als ich nicht antwortete. Ich war wie gelähmt, konnte nur zusehen, wie sie von ihrer Panik eingenebelt wurde. Sisi, atme, befahl plötzlich eine weitere Stimme, ruhig, aber eindringlich. Meine Mutter hatte sich wohl doch noch entschlossen, mir zur Hilfe zu kommen. Tim stand hinter ihr und blickte seine Tochter hilflos an. Ich legte erneut den Arm um sie, während meine Mutter beruhigend auf sie einredete. Alles wird gut. Beruhig dich. Johnson geht es gut. Atme. Sisi schnappte nach Luft. Atme, bat meine Mutter in ihrem besten Alles-wird-gut-Ton. Und wie schon so oft schaffte sie es, meine Freundin wieder zu beruhigen. Sisi brach erneut in Tränen aus. Wortlos setzte sich Tim neben sie und sie lehnte sich an ihn. So verharrten wir zu viert, bis sie endlich aufhörte zu schluchzen. Dann stand meine Mutter auf, nickte mir zu und verschwand wieder, um etwas mit Parks zu besprechen. 5 Minuten später wurden wir endlich aufgerufen. Sisi und Tim sprangen sofort von ihren Stühlen hoch und eilten los. Meine Mutter und 2 der Bodyguards mussten sich beeilen, um hinterherzukommen. Ich blieb erschöpft sitzen. Die ganze Aufregung hatte mir mehr ausgemacht, als ich zugeben wollte. Als ich endlich ins Bett fiel, war es schon fast wieder morgen. Louis, mein Mentor, hatte das Training für den nächsten Tag abgesagt, also schlief ich bis Mittag durch. Als ich schließlich aufwachte, kam es mir vor, als hätte mir jemand einen Hammer über den Kopf gezogen. Benommen rappelte ich mich hoch und quälte mich auf die Beine. Als ich kurze Zeit später in die Küche kam, um etwas zu essen, wartete dort schon meine Mutter auf mich. Sie sah besorgt aus, was ein ganz schlechtes Zeichen war. »Ist was mit Johnson? Geht es ihm gut?« rief ich erschrocken. »Keine Sorge, ihm geht es schon etwas besser«, erklärte sie mir. Doch ich war noch nicht beruhigt. »Es ist etwas passiert. Sag mir was«, verlangte ich. Meine Mutter seufzte, doch dann sah sie mich ernst an. »Star, der Rat hat eine Krisensitzung einberufen. Wir haben alle verfügbaren Kräfte zu uns beordert und sie alle werden in 3 Tagen zu einem mehrtägigen Treffen erwartet. Es sind alle Ratsmitglieder, Helfer und Anwärter dabei, aber auch Leute, die wir gut kennen und die uns helfen können. Und du gehörst auch dazu.« Ich spürte, wie meine Haltung gerader wurde und ich stolz das Kinn reckte. »Danke, in 1 Stunde können wir aufbrechen.« »Gut, wird langsam Zeit, dass du ins Ratsleben einsteigst.« Ich brauchte keine 60 Minuten. Ich brauchte 40. Dann sprangen wir ins Auto und fuhren los Richtung Flughafen. Das Treffen würde in Miami stattfinden, nicht hier bei uns. Eigentlich war Johnson für ein wichtiges Treffen mit einem menschlichen Kollegen hergekommen, doch das war nun, verständlicherweise, abgesagt worden. In Miami war es kälter als bei uns. Viel, viel kälter. Gut, dass meine Mutter mich noch gewarnt hatte, ansonsten wäre ich hier in kurzer Hose herumgelaufen. Trotzdem fröstelte ich leicht, aber vielleicht würde es morgen besser werden, wenn es nicht mehr so stockfinster war. Wir hatten eine Unterkunft vom Rat bekommen und ein Auto, das uns dorthin brachte. Ich sah mir aus dem Fenster die Stadt an, durch die wir fuhren. Sie hieß Casper, wie ich erfuhr, und bestand hauptsächlich aus Wohnhäusern. Hier würde man uns zuletzt suchen. Wir hielten vor einem unscheinbaren, einstöckigen Haus und stiegen aus. Der Fahrer, ein Quallenwandler, half uns beim Koffertragen. »In 2 Tagen hole ich sie wieder hier ab. Bis dahin das Haus nicht verlassen.« Beim letzten Satz sah er mich, vor allem mich, sehr streng an. »Danke, ich bin selbst Ratsmitglied und habe diese Maßnahmen eingeleitet«, bemerkte meine Mutter spitz. Der Fahrer neigte den Kopf und überreichte uns den Haustürschlüssel. Dann ging er wieder zum Wagen und fuhr davon.